Ich sitze hier am Feuer und bevor ihr diese Folge anhört, möchte ich euch gerne zu etwas einladen, nämlich mit mir am Feuer zu sitzen. Ich habe ein neues Programm an Start für Campus Wie von Campus für Christus Schweiz, nämlich im Südschwarzwald und in der Schweiz. Ein Programm für Frauen 40 plus, wo wir uns mit allen wichtigen Midlife-Themen auseinandersetzen wollen. Wir starten mit einem Weekend, dann haben wir Online-Treffen, dann haben wir Kleingruppen und dann beenden wir das Ganze mit einem Weekend. Und ich sage, du sollst kommen, wenn du dir plötzlich anfängst, wirklich viele Fragen zu stellen, wenn es viele Themen gibt, die immer jetzt friedlich waren und plötzlich sind sie aufgepoppt, wenn du merkst, du entwickelst neue Freiheiten in deinem Leben, deine Kinder brauchen dich weniger oder du hast gar keine Kinder, musst damit abschließen, du sagst, meine Hormone spielen verrückt oder du sagst, die ganze Zeit im Beruf, alles gleich, ich will was Neues. All diese Fragestellungen oder manche von diesen Fragestellungen oder merkst, im Glauben ist so viel anders, dann komm und setz dich mit mir und anderen tollen Frauen ans Feuer beziehungsweise in die Sauna beziehungsweise in die Samtcouch und lass uns darüber ins Gespräch kommen und lass uns weiterkommen, weil es ist erst Halbzeit, erst Halbzeit, erst Halbzeit. So viel Leben liegt noch vor uns, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Alles über das Halbzeitprogramm findet ihr unter unserer Homepage campus-wie.ch/Angebote/Halbzeitprogramm. Ich würde mich sehr freuen, dich dort kennenzulernen. Und jetzt genießt die Folge. Du hörst Frau Authentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus Wie, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Authentisch. Mal wieder per Zoom, weil meine Gesprächspartnerin, ich glaube 500 Kilometer ungefähr von mir weg ist und wir haben uns kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, haben schon mal miteinander sehr lange per Zoom gesprochen und dann habe ich gedacht, die Geschichte möchte ich euch auf jeden Fall erzählen. Ich schätze an der Anna, dass sie wahnsinnig ehrlich ist, wahnsinnig authentisch, dass sie sich auch nicht schont, dass sie die Dinge, die sie selber an sich sieht, im Nachklang voll hardcore benennt, dass sie voller Liebe und Vertrauen und Hoffnung in Gott ist und das einfach auch ausstrahlt. Und ich freue mich, dass jemand ihr gesagt hat, sie muss sich bei mir melden, weil es einfach toll, sie kennengelernt zu haben und mit ihr gesprochen zu haben. Und ich freue mich jetzt, dass ihr zuhören könnt bei diesem Gespräch. Ich finde es ganz ein wichtiges Gespräch und es geht um lauter wichtige Themen und ich hätte das nie so gut selber bearbeiten können, wie das jetzt in Verbindung mit der Geschichte von der Anna möglich geworden ist. Und deswegen, hallo Anna.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist, dass du mitmachst.
Ja, danke, und dass ich dabei sein darf.
Sagst du kurz, was du dir so, wie alt bist du, was ist so ein bisschen dein geistlicher Hintergrund, Beruf, Familie etc.?
Ja, ich heiße Anna, bin 40, gar nicht wahr, ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, wir sind seit 21 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, meine Tochter ist 20, mein Sohn ist 18, sind seit circa 2 Jahren umgezogen auch nach Augsburg und dort lebe ich gerade keinen Beruf aus, habe gelernt Hauswirtschafterin, aber das tue ich gerade nicht und bin momentan in einer Findungsphase.
Wie so viele in dem Alter, ne?
Ja.
Ja, wir sind ja mitten in unserer Gefühlslandschaftsreihe, die Serie zu Brené Browns neuestem Buch, Atlas of the Heart. Und wir haben heute ein mega wichtiges Thema mit ganz vielen spannenden Unterpunkten wieder. Und es ist ganz krass zu sehen, wie die Geschichte heute wirklich ganz viele davon in einem vereint sozusagen. Und das Thema heißt Places We Go When the Heart is Open. Wir hatten jetzt, in der letzten Folge kam die Thematik Wut, also eher negatives Gefühl vor. Und jetzt, heute haben wir einen ganz großen Mix und eine ganz große Bandbreite, weil zu der Gruppe zusammengefasst im Buch sind die Thematiken Liebe, Lieblosigkeit, Heartbreak oder gebrochenes Herz, Vertrauen, Selbstvertrauen, Betrug, Abwehr, Schmerz und Verletzung. Also wirklich eine ganz große Bandbreite. Und wahrscheinlich, wenn wir die Sachen aus diesem Kapitel richtig gut hinkriegen würden, würden wir unser Leben in sehr vielen Sachen meistern, ist so mein Gefühl, weil das sind ja wirklich so zentrale Themen auch. Und Anna, jetzt sag mal zu dir, welches von den Themen springt dir jetzt so ins Auge, ganz spontan in Verbindung mit deiner Geschichte?
Das ist auf jeden Fall gebrochenes Herz und Schmerz, Liebe. Also für mich hängen die eigentlich irgendwie auch alle zusammen.
Absolut.
Und auch das Vertrauen.
Ja, du bist als junges Mädchen so im russlanddeutschen Kontext aufgewachsen. Was würdest du denn sagen, was bedeutet das für dich so geistlich gesehen?
Geistlich gesehen war das für mich so, dass ich, also Gott für mich schon immer eine Rolle gespielt hat, aber keine Beziehungsebene gab. Also Gott war für mich einer, der da war, aber weit weg. Ja. Also er war da, war weit weg und zwar eher so ein strenger und so richtender Gott, den ich so für mich wahrgenommen und kennengelernt habe.
Und der Kontext von Gemeinde, wie hast du das empfunden?
Die Probleme, die Eigenprobleme wurden ja unter den Teppich gekehrt, also über wurde nicht gesprochen. Man hat auch nicht viel mitbekommen, dass man das nach außen hingetragen hat, wo es Schwierigkeiten gab. Mhm. Ja, es waren so heile Welten für mich, wie ich es empfunden und wahrgenommen habe. Meine war es ja natürlich nicht.
Ja. Ne? Und was hat es mit dir gemacht, dass du das empfunden hast, dass deine Welt nicht perfekt war?
Da fehlte die Zugehörigkeit von meiner Seite aus. Also ich fühlte mich nie dazugehörig und passte irgendwie in dieses Bild einfach nicht hinein. Mhm. Habe versucht natürlich auch nach außen hin auch die Schwierigkeiten oder das, was mich beschäftigt hat, zu unterdrücken oder auch gar nicht da irgendwie kundzutun, sage ich mal, sondern das hat man dann mit sich selbst getragen.
Ja, und das war natürlich dann schwierig und musste irgendwo rauskommen, gell? Du bist dann in eine Essstörung als Teenager gerutscht. Du hast mir gesagt, du bist einfach auch schon ganz unsicher gewesen als Person. Und in dieser Situation im Endeffekt hast du ja deinen jetzigen Mann kennengelernt. Was würdest du sagen, diese Unsicherheit, die da schon da war, was hat die gleich von Anfang an mit in die Beziehung gebracht?
Also ich habe mich nach dieser Liebe gesehnt. Und habe auch wirklich alles, glaube ich, darauf gesetzt, das durch meinen Mann zu bekommen, diese Liebe und in der Ehe, dass ich das dann diese Erfüllung bekomme. Mhm. Hatte zwar diese Unsicherheit, klar, das hat mit meiner Krankheit ja auch natürlich zu tun gehabt, mit der Bulimie, dass ich das ja mitgeschleppt und unterdrückt habe. Mhm. War mir auch damals, glaube ich, gar nicht so bewusst.
Wie würdest du so deine Ehe am Anfang beschreiben?
Wir sind sehr jung in die Ehe gegangen und ich hatte schon eine Vorstellung von Ehe und habe mir ein harmonisches Zusammenleben vorgestellt, vor allen Dingen, weil ich dann endlich mein Herz jemandem so weit geöffnet habe und bereit war, es noch mehr zu öffnen, wirklich ganz hinzugeben, sage ich mal, und musste aber relativ früh merken, dass ich enttäuscht worden bin, schon recht am Anfang, da ich einfach mit meinem, mit der Bulimie auch gar nicht, wie sagt man, angenommen worden bin, fühlte mich eigentlich nicht als die Person angenommen, wie ich eigentlich war in dem Moment. Mhm.
Und würdest du sagen, das sind Sachen, die jetzt sehr stark von außen kamen? Oder hat es einfach mit dem, wie du schon empfunden hast, schon früher mit dieser Unsicherheit, hat es ineinander gespielt? Hat sich das gegenseitig auch verstärkt? Weißt?
Doch, sicher schon. Ich hatte ja meine persönlichen Kämpfe. Ne? Ich war ja selber ja nicht zufrieden damit, wo ich drin steckte und in dieser Gefangenschaft, die mich auch geknechtet hat und mich zum Teil zu einem anderen Menschen werden lassen hat, auch wenn ich getrieben worden war. Und das war halt immer so auch nicht einfach für meinen Mann, das auszuhalten, meine Laune oder meine Stimmung sich da so derartig verändert hat und geschwankt ist. Ne? Also der war auch total überfordert.
Total, ja, klar. Die Brené beschreibt es im Buch, also definiert sie Liebe so, dass sie sagt, wir kultivieren Liebe, wenn wir unserem verletzlichen und kraftvollen Selbst erlauben, zutiefst gesehen und gekannt zu sein. Und wenn wir die spirituelle Verbindung ehren, die sich in Vertrauen, Respekt, Freundlichkeit und Zuneigung äußert, würdest du sagen, dass du am Anfang von der Beziehung so eine liebevolle Ehe geführt hast, wie es jetzt hier beschrieben ist, dass man sich zutiefst sieht und kennt und.
Nein, diese Ebene hatten wir so von Anfang an nicht gehabt. Also diese ganz tiefe Ebene, die ich jetzt kenne, die gab es damals überhaupt nicht, gar nicht. Also diese Gefühle zeigen, also für mich war das auch so, dass ich schon, glaube ich, von klein auf, jetzt keine konkreten Beispiele, aber dieses, wo ich mich dann getraut habe, meine Gefühle zu zeigen, die wurden nicht gesehen. Die wurden nicht ernst genommen, die wurden nicht wahrgenommen, sodass ich da auch schon weit weg von war, meine Gefühle zu zeigen. Dementsprechend habe ich es ja mit der Bulimie unterdrückt, ne?
Ja, klar. Okay. Dann habt ihr noch relativ schnell auch Kinder bekommen. Wie ist es bei euch gewesen?
Für mich persönlich war das irgendwo ein Riesengeschenk. Ja, oder auf der Ebene, dass ich einfach da ins Umdenken kam, was die Bulimie angeht.
Ja,
Und dass
okay.
es da bei mir diesen Switch gab, hey, ich bin nicht mehr nur allein für mich zuständig, sondern ich habe auch ein Kind in mir. Da fing halt für mich überhaupt der Weg an, außer Bulimie auszubrechen.
Für jemand anderen, was ist ja auch spannend, nicht für dich selber, sondern für jemand
Genau,
anderen.
für jemand anderen. Aber das war so der Antrieb gewesen für mich. Und ich habe mich total gefreut auf das Kind. Ich habe es geliebt, Mama zu sein, dieses kleine Kind, auch wenn es anstrengend natürlich diese Tage manchmal sind oder wenig Schlaf, was auch immer. Ich habe es einfach geliebt, es hat mir Freude gebracht. Und für mich persönlich hat es die Beziehung, die Ehe, kann man ja nicht sagen, irgendwie bereichert. Bei meinem Mann war es ein bisschen anders. Für ihn waren die Kinder von Anfang an eher eine Last oder eine Belastung. Das hat sich dann eher so ausgewirkt auf die weiteren Jahre, wo dann unser Sohn auch kam, dass ja, dass wir da total unterschiedlich irgendwie unsere Herzen zu hatten.
Du hattest dann was und er hat sich dann so ein bisschen auch was anderes gesucht, wo er sich austoben oder so seine Erfüllung drin finden konnte, ne? Nämlich
Ja,
Sport und solche Dinge.
immer so nacheinander hat er immer so ein paar Sachen gehabt, Sport und Angeln und alles, was immer so kam,
Angeln,
aber der hat sich
okay.
da auch sehr verausgabt, ja.
Okay. Wie glücklich bist du in der Zeit gewesen? Was würdest du sagen? Hast du dich gespürt? Hast du dir mehr vom Leben gewünscht?
Ich habe damals gedacht, ich bin glücklich, auch mit den Kindern. Ich hatte auch meine Familie, ich hatte meine Geschwister, ich war unterwegs, ich habe am Leben teilgenommen. Was mir fehlte, war dieses gemeinsame Teilnehmen an verschiedensten Aktivitäten. Im Nachhinein weiß ich, dass ich eigentlich ziemlich leer war und mich eigentlich nur mit anderen Dingen gefüllt habe. Das Leben im Inneren, das hatte ich eigentlich da gar nicht. Aber ich habe es, ja.
Gab es Momente, wo du das gespürt hast und es dann irgendwie versucht hast, wegzudrängen, oder hast du wirklich einfach gar nicht zugelassen?
Das habe ich mal gespürt, wenn es wirklich mal still in mir war oder wenn es still um mich war. Da habe ich das gespürt, dass ich irgendwie nicht glücklich bin, dass ich einsam bin, dass ich nicht erfüllt bin. Aber diese Momente, die habe ich irgendwie bewusst, glaube ich, von mir weggeschoben, weil ich das kaum ertragen konnte. Diese Stille und dieses Alleinsein fühlte sich furchtbar an. Und wenn ich es dann auch hatte, hatte ich dann ja natürlich, früher hatte ich ja diese Momente dann mit der Bulimie gefüllt, mit Essen oder sonst irgendwas. Und ja, es war so, dass ich neben meinem Hauptberuf irgendwie dazu die Möglichkeit bekommen habe, gar nicht suchend gewesen, an dem Job anzufangen, wo ich gekellnert habe und wo ich in einem Bistro gearbeitet habe. Und mein Chef war dann halt auch teilweise mit da an der Bar und wir haben zusammen auch oft gearbeitet, weil ich dort alleine gearbeitet habe. Also man hat immer nur alleine den Dienst gehabt, Hauptausweis war voll dann. Half er mit und durch dieses Miteinander arbeiten hat sich einfach irgendwie, habe ich mein Herz da angefangen zu öffnen, ihm gegenüber in Gesprächen. Ich habe irgendwas in ihm gesehen, Leben. Ich habe in ihm Leben gesehen, das hatte ich ja selber nicht so wirklich. Und zu Hause mit meinem Mann, der ja wirklich einen Body hatte, der eigentlich super aussah und alles, aber er für mich einfach, ja, da war schon lange nichts mehr. Da war er einfach tot, dieses gemeinsame Leben war da schon nicht mehr. Und da bin ich irgendwie angedockt. Da bin ich angedockt durch diese Gespräche, durch dieses gemeinsame Lachen, durch dieses Spaß haben, habe ich mein Herz geöffnet und das hat gar nicht lange gedauert. Es fing einfach mit WhatsApp-Nachrichten an und dass man sich dann mal getroffen hat und zusammen unterwegs war. Und genau, so ging es los.
Die Brené sagt, zu lieben, egal mit welchem Level an Intensität und Ehrlichkeit, heißt, verletzlich zu werden. Hast du dich dann auch in der Beziehung quasi sehr stark geöffnet und dein Herz auf, also wirklich geöffnet für ihn?
So richtig verletzlich habe ich mich, glaube ich, in dem Moment gefühlt, wo ich ihn geöffnet habe, wo es einfach weiterging und es schon einfach in die körperliche Intimitäten ging. Das war für mich, wo ich mich wirklich verletzlich gemacht habe, weil das war etwas, was ein No-Go für mich war und auch ich ja diesen Wert einfach hatte, dass das eine Sache ist, die nur für mich und meinen Mann ist. Ich hatte ja auch von meinem Mann keinen Freund und auch keinen Mann geküsst. Das habe ich mir wirklich in Ehren gehalten und dass ich dann doch dazu bereit war, sogar im Vorfeld auch diese Gedanken hatte, was ist, wenn ich nur benutzt werde? Komme ich damit zurecht? Diesen Gedanken, der kam mir tatsächlich vorher und in dem Moment hatte ich wohl ein Ja dazu und im Endeffekt oder im Nachhinein zeigt mir es eigentlich, wie es mir ging oder wo ich stand in dem Moment. Das habe ich aber jetzt natürlich alles im Nachhinein reflektiert.
Was war das, was in dir da das in Kauf genommen hat? Weil das ist ja ein riesengroßes Risiko gewesen für dich. Sowohl auf der einen Seite eben, dass du verletzt wirst, als auf der anderen Seite ja auch, dass das ja was ist, ja, wo du auch gewusst hast, wenn das mal auffliegt oder irgendwann, dann ist ja wahnsinnig viel riskiert, ja. Was war das, wo du gesagt hast, es ist mir alles das wert?
Ich glaube, so eine richtige Antwort hatte ich da gar nicht drauf. Ich glaube, dass für mich ein Egal-Moment vielleicht gekommen ist. Oder ich meine, ich wollte ja natürlich nicht, dass es auffällt. Das ist gar keine Frage. Ich bin da, aber mir zeigt es einfach, wie persönlich ich selbst am Ende war. Also eigentlich war ich total am Ende und habe mich vielleicht auch schon aufgegeben oder meine Werte.
Und was war dein Gewinn in dem Moment?
Ja, die Freude am Leben. Ja. Jemanden zu haben, wo ich mich einfach an die Schulter lehnen kann, wo ich einfach sein konnte. Ich musste nicht irgendwie eine Rolle spielen, ich musste nicht funktionieren. Ich konnte einfach sein, ich konnte einfach ausatmen. Ich konnte einfach atmen. Ich musste nichts leisten. Also ich musste auch nichts, nichts bringen. Ich konnte einfach neben der Person sein und die knickt, also während ich einfach bin, knickt die Person neben mir nicht ein. Die steht trotzdem.
Okay, ja klar. Ich kenne das, also ich habe auch ein paar Mal in meiner Ehe mich irgendwie verknallt in jemanden, ja. Und ich würde jetzt sagen, da war es zum Beispiel gar nicht immer so, dass jetzt bei Dave und mir irgendwas kaputt war in dem Moment, sondern oft eher im Gegenteil, in Phasen, wo es uns sehr gut miteinander ging, ist dann sowas gewesen. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, dass wie sowas von früher, so von dem, mit dem Teenager Simea getroffen wurde von jemandem, wo ich gemerkt habe, oh krass, da ist noch voll der Mangel von mir von früher und diese Person bedient den jetzt, weißt du, was weiß ich, die hebt mich in den Mittelpunkt, die lobt mich mega ausführlich und das ist was, was ich halt anscheinend irgendwie gerne früher mal gehabt hätte von einem männlichen Gegenüber, weil als Teenager war ich immer mit irgendwelchen Mädels unterwegs, die viel cooler waren als ich oder viel hübscher oder was weiß ich, bin ich so untergegangen und dann habe ich da wie gemerkt, habe ich dann teilweise gedacht, hey, jetzt bist du irgendwie 30, ja, und fühlst dich wie so ein 16-jähriger Teenager, oh, er hat mich angeschaut, also irgendwie total bescheuert, aber also ich kann es wie verstehen und ich finde es wichtig, dass man den Hörerinnen auch klar macht, dass es nicht immer nur so Sachen passieren, ja, und sie sind nicht immer nur, wenn alles irgendwie gerade schlimm ist in der eigenen Beziehung, sondern es gibt einfach Dinge in einem, die werden angesprochen von anderen Menschen und dann ist natürlich die Frage, was passiert und du hast gesagt, du hattest diesen Egal-Moment, wo du gedacht hast, okay, scheiß drauf so ein bisschen. Ich hatte vielleicht deswegen, weil es bei uns dann in der Beziehung ja eigentlich auch gestimmt hat, das nicht irgendwie weiterverfolgt oder sowas, gell? Aber mir ist es einfach wichtig zu sagen, es gibt unterschiedliche Level und das Gefühle entstehen, das kann einfach mal passieren und es ist dann spannend hinzugucken auch, warum passieren sie denn jetzt? Manche sind einfach nur rein körperliche Anziehung oder irgendwas, ja. Aber gerade wenn man von irgendeinem Verhalten so getroffen wird, wie du ja auch gesagt hast, dass du getroffen wurdest von diesem, wie du sein konntest in dem Ganzen, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken, ey, warum? Was ist das, was jetzt in mir sowas auslöst, ja? Okay, genau. Aber ich finde es einfach nur so als Gesamtpackage wichtig zu sagen, auch nicht so ausstellen, zu sagen, jetzt schaut mal hier, das ist sie und sie ist so schlimm, sondern ich kenne das und ich habe das im Gespräch dann mit vielen Freundinnen gehabt, dass die gesagt haben, ja, sowas passiert, man lernt einfach Leute kennen und dann merkt man, ups, okay, jetzt ist was in mir passiert. Und es ist ja schon so ein bisschen die Frage dann auch, wie geht man damit um? Aber da können wir vielleicht später noch dazu kommen. Zurück zu dir. Du hast gesagt, der hat eine Lücke gefüllt und du hast dich sehr lebendig gefühlt. Wenn du dann aber zum Beispiel wieder alleine warst und Ruhe hattest oder sowas, was ist in dir dann losgegangen?
Ja, klar, habe ich mich total geschämt, auch nicht nur, wenn ich alleine war, auch manchmal, wenn ich einfach mit ihm auch unterwegs war, ne, wo ich einfach okay. Diese Gedanken ständig in mir waren, was machst du da eigentlich? Das bist nicht du, also was, das passt gar nicht zu mir, was ich denn da mache. Aber dieses gesehen werden, dieses wertgeschätzt zu werden und auch für wichtig genommen zu werden, mit dem, wie ich einfach bin, nicht was ich tue oder was mich ausmacht, sondern die Person, Anna, wie ich bin und dass ich dann auch genug bin. Also das habe ich dann halt zum ersten Mal wirklich in meinem Leben irgendwie bei ihm erfahren und das hat mich natürlich mega einfach auch bei ihm gehalten. Die Gedanken, was zu erzählen, da hätte ich gar nicht den Mut zu, weil ich einfach auch schon irgendwie eine Vorahnung hatte, was mich erwarten würde. Ich hatte ja dieses Bild vom rechten Gott und den strafenden Gott und mein Mann war da auch nicht weit weg von diesem Bild. Also eigentlich wusste ich dann, also da hätte ich gar nicht den Mut da gehabt, das so zu äußern. Aber andere Gedanken waren einfach in mir, wo ich schon dachte, Mensch, wie komme ich denn hier raus, ohne dass es unbedingt vielleicht aufliegen muss und wir trotzdem die Freundschaft aufrechterhalten können. Denn man muss dazu sagen, er war für mich echt einfach ein Freund, ein Gegenüber, also mit dem man reden hat können. Genau, das waren so meine Gedanken.
Und dann ist aber das Ganze leider doch aufgeflogen, gell? Was ist dann passiert mit euch als Ehepaar?
Ja, was ist passiert mit uns als Ehepaar? Als es dann Anfang 2018 dann ans Tageslicht gekommen ist, die Affäre ging ungefähr ein halbes Jahr, das war ein krasser Moment. Die Frau von ihm, also er ist auch verheiratet gewesen oder ist verheiratet. Die hat da irgendwie eine Vorahnung auch gehabt und hat dann eine Nachricht bei ihm gefunden. Und genau, ist einfach hartnäckig geblieben in der Nachricht, weil es nichts, was es klar aussagen würde, dass wir da was miteinander laufen haben. Aber sie ist einfach hartnäckig geblieben und dafür bin ich mega dankbar im Nachhinein. Und sie hat irgendwann mal damit konfrontiert und gesagt, hey, da ist was, wir müssen mal gucken und so. Und er war eigentlich total genervt, dass sie da so hartnäckig gewesen ist und genau. Und als es dann rausgekommen ist und er mich damit konfrontiert hat, hey, du gib mir mal dein Handy, ich mache mal so ein Backup. Und dann können wir immer sagen, dass nichts ist, dann gibt es hier Ruhe. Da, das war der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt kommt das raus. Jetzt wird er erst erfahren. Von alleine habe ich mich nicht getraut zu sagen, aber als er dann halt die Fragen gestellt hat, habe ich ihm geantwortet und da ist er mir eigentlich von meinen Füßen zusammengesackt und ich persönlich fühlte mich in der ersten Sekunde so wie von Gott aufgefangen, so im Netz und ich habe ihn halten können, obwohl das für mich, ich dachte, was passiert denn hier gerade? Das habe ich gar nicht verstanden. Von mir fiel eine Riesenlast, weil das war etwas, was zwischen Gott und mir stand, was mich mega belastet hat, auch zwischen mir und meinem Mann. Mhm. Also auf der einen Seite war ich mega leicht, dass es endlich raus ist. Auf der anderen Seite eine panische Angst, was kommt jetzt?
Mhm. Die Brené schreibt, das finde ich auch so toll, die Definition, Betrug ist so schmerzhaft, weil im Innersten ist es eine Verletzung von Vertrauen. Und wenn das Vertrauen verletzt ist, sind wir oft geschockt und wir kämpfen damit zu glauben, was vorgefallen ist. Es kann sich so anfühlen, als ob uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. War das so ein bisschen euer Empfinden?
Ja, bei meinem Mann besonders, ne?
Ja.
Also bei meinem Mann besonders, für ihn war so, als seine Aussage war einfach so, als wenn sein Leben oder die Ehe an das, was er geglaubt hat, er hat ja wirklich an die Ehe geglaubt, aber nicht gelebt, ne?
Ja.
Das war so für ihn, als wenn das die Toiletten, also runtergespült worden war.
Ja. Ne? Also, ja.
Das war schon ein krasser Moment für ihn.
Und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, und für mich war klar, okay, gut, jetzt möchte er mit mir weitergehen oder nicht. Da muss er sich jetzt für entscheiden, also quasi, ob er damit leben kann, mit dem Vertrauensbruch, mit dem Fremdgehen, mit der Affäre. Das hat dann für sich auch bewegt in der Nacht und auch am nächsten Morgen. Und parallel liefen ja einfach Dinge in ihm, von denen ich ja gar keine Ahnung hatte, ne? Also er hat ja nie gesprochen. Also parallel hatte er ja seine eigenen Kämpfe, von denen ich ja nichts wusste. Und am nächsten Tag kam er dann zu mir und sagte, du, also wenn wir es jetzt nochmal versuchen, dann nur mit Gott.
Oha.
Und für mich war so, ich stand da und dachte, was, hä, wieso jetzt? Wieso nicht schon vorher? Also ich wollte vorher, wieso? Es kam auch echt wirklich so, ich habe mich auch geärgert, dass das erstmal so weit kommen musste. Also ich habe ja vorher schon gekämpft, ich habe mich immer der Ehe zugewandt, ich habe mich immer eben meinem Ehepartner so quasi zugewandt und habe es echt nicht verstanden, warum jetzt so. Und da war für mich auch sehr krass, dieses Bild, was ich auch einfach hatte, ne? Gut, vom strafenden Gott. Er sagte jetzt auch ja, ich weiß, wie wir beide Glauben gelebt haben. Das wird ein Gefängnis für mich. Das waren so meine Vorstellungen. Aber
Warum ein Gefängnis?
ich hatte so dieses Bild, dass, ja, jetzt habe ich Scheiße gebaut, bin gefallen, bin, es war so ein Bild, als wenn ich so einen Käfig geflogen bin.
Aha.
Und Eugen macht ja jetzt nochmal so die Tür zu.
Oha, okay,
Das,
krass.
dieses Bild hatte ich. Gott hat mir aber ein anderes Bild gezeigt. Gott hat mir sofort gezeigt, hey, ja, und ich werde jeden einzelnen Gitterstab runter reißen oder wie sagt man, runterbiegen, ne? Sodass ich wirklich vollkommen frei bin. Und das zu erleben auf diesem Weg, das ist echt krass, weil auf einmal spürte ich da so eine Liebe, ausgehend von Eugen, die ich zuvor nicht kannte, die ich auch gar nicht annehmen konnte, weil das für mich irgendwie too much. Also ich konnte das nicht übereinbringen. Ich konnte das einfach nicht übereinbringen. Auch ich weiß einfach, ich wusste ja, dass das Gott ist, weil ab dem Moment hatte ja Eugen wieder Gott Raum in seinem Leben gegeben, dass er wieder in ihm wirken durfte. Und ich wusste, das kommt einfach nur von Gott, dass es jetzt hier irgendwie sowas Übernatürliches ist passiert, dass es nicht von Menschenhand gemacht. Und da bin ich halt selber erstmal irgendwann auf die Suche nach Gott gegangen und habe gesagt, hey, wer bist du eigentlich? Weil das ist nicht das, was ich bisher von dir so gedacht oder gewusst habe, ne? Und bin dann eigentlich selber auf erstmal zu Gott viel gegangen und habe dann auch in dieser Phase, wofür ich im Nachhinein Gott auch einfach gedankt habe, das war der Moment, wo ich einfach Jesus gesucht habe und ihn auch wirklich kennengelernt habe, weil ich hatte die Zeit. Ich hatte Stille, ich hatte nicht mehr die Fluchtmöglichkeiten, einfach aus Scham gegenüber, anderen Menschen gegenüberzutreten, in den Augen zu schauen, mit ihnen zusammen zu sein. Ich war ganz viel alleine und ganz viel mit Gott und das war letztendlich eigentlich ein Geschenk für mich persönlich. Also Gott hat auch bei mir ganz viel gemacht und mir einfach gezeigt, wer er wirklich ist.
Mega schön, ja. Es ist ja eben jetzt deine Geschichte, deswegen haben wir jetzt noch gar nicht so viel über deinen Mann geredet, was aber natürlich sicher für die Zuhörerin jetzt sehr spannend wäre zu wissen, ist, wie ist denn bei ihm diese Veränderung passiert? Wieso ist er plötzlich mit Gott unterwegs gewesen und hat es so nehmen können?
Dass mein Mann viel zu kämpfen hatte mit sich selbst, das war mir nicht so klar oder davon wusste ich nichts. Ich habe immer gesehen, er ist müde und er wollte auch nicht reden. Also um sein Innerstes wusste ich gar nicht, dass er 2017, Ende 2017 so weit war, dass er sich das Leben nehmen wollte. Das hat er mir im Nachhinein erzählt. Und er hatte auch gezielt schon sich einen Tag ausgesucht und wollte ein Wochenende nutzen, wo ich mit den Kindern unterwegs war. Und da ist er halt losgezogen und ist einfach rausgegangen im Wald und ist ganz lange gegangen und ist dann mitten im Wald irgendwo auf, zusammengebrochen, auf die Knie gefallen und hat dort seit langem, man muss dazu sagen, mein Mann hat sich so circa 2008 von der Gemeinde und von Gott einfach abgewendet und wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben, ist er dann seit langem, seit diesem Moment dann wieder auf die Knie gefallen und hat wirklich zu Gott gebetet, dass wenn er ihn haben möchte, man muss aber was in seinem Leben passieren lassen, weil er ist so stolz, er wird nicht von alleine zu ihm zurückkehren. Genau, und dann hat ihn da die Ruhe überkommen und er, die Gedanken an Selbstmord waren weg. Und 2 Wochen, nachdem die Affäre aufgeflogen ist, kam er dann auch um die Ecke und sagte zu mir, hey, irgendwie merke ich auch, dass ich seit 2 Wochen gar nicht mehr konsumiert habe. Ich hatte ein Problem mit Pornografie, davon wusstest du nichts. Also ich war wirklich süchtig. Also er hat wirklich in der Nacht, wo die Affäre aufgeflogen ist, Gott sein Leben nochmal übergeben und wusste, hey, wenn, dann schaffe ich das nur mit Gott. Und hatte mit Gott gesagt, ja, ich mache das mit dir. Weg wollte er auch nicht. Und ja, das hat einfach ganz, ganz viel verändert. Also der hat selbst Freiheit erlebt ab diesem Moment, dass er keine Sucht mehr zur Pornografie hatte. Und er hat sich selbst im Spiegelbild nicht mehr erkannt. Und ich ihn ja auch nicht so wirklich, weil ich wusste ja auch nicht, was passiert. Wer ist er da? Dass er, ich habe ja immer erwartet, gleich kommt wieder der alte Eugen oder gleich ist seine Stimmungsschwankung wieder da oder seine Aggressivität, was auch immer. So, das war nie so zu berechnen. Ja.
Wie war das für dich mit der Pornografie dann, als du das gehört hast?
In dem Moment überhaupt nicht schlimm, weil ich ja einfach nur mich gesehen habe mit meiner Schuld. Aber natürlich hat mich das auch nicht kalt gelassen. Also ich habe jetzt nicht gedacht, Gott hat es mir schon noch mit auf den Weg gegeben, dass er mich da heilen wollte und dass ich da nochmal hinschauen sollte. Und das habe ich dann auch erst letztes Jahr wirklich damit gestartet, wo ich gesagt habe, hey, okay, da ist Verletzung, da ist Schmerz. Ich ja auch eigentlich recht am Anfang der Ehe wahrgenommen habe. Ich habe ja wahrgenommen schon die ersten Monate, dass da was nicht okay läuft. Aber weil es mich ja so geschmerzt hat oder wenn ich damit konfrontiert habe, auf eine Ablehnung gestoßen bin oder so auf ein Kleinmachen, habe ich mich da einfach für verschlossen. Und ich habe es dann einfach nicht mehr wahrgenommen und auch nicht mehr gesehen, weil es mir einfach zu doll wehgetan hat. Und das habe ich dann ja letztes Jahr nochmal mit Gott wirklich hochgeholt. Und wir sind da reingegangen und haben da ganz genau in spezielle Bereiche einfach hingeschaut, wo er, wo Gott mich einfach dann mal heilen konnte und wo er der Dinge noch ja heil werden lassen hat.
Was ich echt noch speziell finde, dass es mir das echt mal, ich kann es mir richtig vorstellen, dass durch diese Weichheit von ihm natürlich auch eine Weichheit irgendwie bei dir ausgelöst wird. Aber dann finde ich, habt ihr doch was sehr Mutiges gemacht, was man jetzt nicht auch unbedingt erwarten würde in eurem Kontext. Das fand ich auch spannend im Buch, da ging es um so Vertuschen, ja, dass Vertuschen eine Kultur sein kann und Menschen dann so zu Komplizen werden und die Scham regiert. Und in so einem Umfeld habt ihr euch ja eigentlich bewegt, hast du auch vorher ja schon angedeutet. Und dann habt ihr aber gesagt, ihr wollt es jetzt öffentlich machen, was passiert ist. Wie seid ihr darauf gekommen oder was hat euch dazu bewegt?
Ja, das war eigentlich eher von meinem Mann. Der hatte mir sofort gesagt, und wir kehren das nicht unter den Teppich. Du sagst das jetzt deinen Eltern, wir sagen es meinen Eltern, deinen Geschwistern. Das war so von ihm schon vorgegeben. Also mein Herz hat nicht geschrien oder gejubelt, juhu, das möchte ich jetzt machen, ne?
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das Wort will ich jetzt nicht im Mund nehmen, aber ich war wirklich sauer auf ihn. Ich dachte so, jetzt, also das soll ich jetzt erzählen, ne? Aber ich habe es einfach getan. Ich habe es einfach getan und bin im Nachhinein dankbar, dass er war, also wenn wir heute darüber reden, sagt er, also, weiß ich auch nicht, das war einfach in mir so ein Sinn, dass wir das irgendwie platzieren. Das hat so die Scham gebrochen, das hat so die Scham weggenommen, auch von meiner Seite aus, dass ich auch offen darüber reden kann und mich dabei auch nicht schlecht, was heißt schlecht, kein komisches Gefühl dabei habe, sondern hey, das gehört zu mir, das gehört zum Teil von meinem Leben, aber es macht mich nicht aus. So, und genau, so sind wir damit umgegangen und haben es dann halt weitergegeben. Einfach auch, um Leute ins Boot zu holen, weil wir wussten, hey, wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet, wir wussten, dass es kein einfacher Weg da vor uns liegt. Wir brauchen Menschen, die da einfach mit hineinbeten, die uns da im Gebet mittragen.
Und ist es dann passiert, dass du durch die Verletzlichkeit, die du gezeigt hast, erlebt hast, dass Menschen sich dir zugewandt haben oder haben sie sich eher auch abgewandt?
Ich glaube, unterschiedlich. Es gab welche, die konnten damit, glaube ich, vielleicht nicht umgehen. Die haben es dann einfach auch an der Seite, wollten auch gar nicht drüber reden oder so. Das hat man dann aber im Nachgang immer gespürt, dass da irgendwas noch im Raum war. Aber auf der anderen Seite, also komischerweise waren es dann eher Christen, die dann nicht darüber reden konnten oder das nicht irgendwie hören wollten oder wie auch immer. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach so viel, nicht Zuspruch, wie sagt man das?
Ermutigung, oder?
Ermutigung oder auch einfach so, dass sie gesehen haben, hey, krass, ja, die Mitarbeiterkreis oder mit meinen Arbeitskollegen, wo ich denen das erzählt habe, mit meinen Engen, wo wir uns dann getroffen haben und ich ihnen das erzählt habe, sagt sie, boah, Anna, wir hätten das ja von allen gedacht, aber nicht von dir. Und das hat mich so nahbar für die gemacht, weil irgendwie erschien ich denen wahrscheinlich irgendwie als Christ, ne? So, was man dort, wie ich es einfach auch in der Kirche halt irgendwie mitgelebt und erlebt habe auch, oder in meinem Kontext, dass man so perfekt ist oder keine Fehler sich leisten darf und so, und hier sind alle fehlerhaft und dass man einfach darauf besteht, dass man Fehler hat und über die Fehler auch spricht, ne? Da ist so eine geniale Runde entstanden, wo jeder auf einmal sich geöffnet hat und irgendwas erzählt hat, also das habe ich dann auch schon erlebt, ja.
Das habe ich schon ganz häufig erlebt, dass wenn einer mal die Hosen runterlässt, dass das dann ansteckend ist, aber auf eine positive Art und Weise,
Ja.
weil man denkt ja, also wenn die Person das sagen kann, dann kann ich also auch meine Sachen bringen. Und jeder hat was, also
Ja.
auf unterschiedlichem Level. Ja, genau. Aha. Die Brené, also ich bin jetzt hier ja immer der Brené-Jünger, der hier das
Ja,
reinbringt. Du hast es ja auch
interessant.
gelesen, aber ich habe
Ja.
sie alle schön hier für mich nochmal rausgeschrieben, die jetzt passen. Also wir haben herausgefunden, dass der einzige Weg aus Betrug ist, Verantwortung zu übernehmen und in Aktion zu treten. Und im Endeffekt ist das was, was ihr gemacht habt. Auf der einen Seite, ihr habt es öffentlich gemacht und auf der anderen Seite, du bist ja auch nochmal einen ganz krassen Weg auf die Frau von dem Mann zugegangen. Möchtest du da noch erzählen, was dich da bewegt hat?
Ja, die Frau tat mir natürlich unheimlich leid, weil ich auch eine Beziehung zu ihr hatte und sie auch wirklich mochte. Ich habe relativ sofort am Anfang mit ihr telefoniert, wo ich mich entschuldigt habe. Also das war das allererste, wo wir am nächsten Tag halt miteinander telefoniert haben, wo ich mich bei ihr ja entschuldigt habe. Im Nachgang aber auch im Ende April, glaube ich, dann oder so, ihr noch einen Brief geschrieben habe, der dann aber zurückkam. Und ja, es mir einfach weh tat, dass ich sie so verletzt habe. Weil sie hat mir ihr Herz geöffnet. Wir hatten wirklich tolle Gespräche und ich habe sie in dem Sinne einfach auch belogen, sage ich mal, indem ich die Sache abgestritten habe, dass da nichts ist und habe das auch klein geredet, damit sie da auch einfach Ruhe gibt. Ne? Ja, das hat mich schon irgendwie belastet oder mitgetragen. Das muss ich dann auch loslassen und Gott auch abgeben. Und er hat tatsächlich dann auch eine Gelegenheit geschenkt, wo wir mal dann zu viert zusammensaßen und da eine Aussprache hatten, wo sie wirklich gut vorbereitet ins Gespräch gekommen ist. Das war von ihr inszeniert. Sie wollte es gerne. Und dann alle Dinge dann verplatziert hat anhand ihrer Notizen. Es war wirklich ein besonderer Moment. Aber in diesem ganzen Gespräch sind einfach auch Lügen über mich gefallen, die nicht so stimmten. Da hat er, um sich vermutlich zu schützen, einfach Dinge platziert, die nicht wahr waren. Und ich habe einfach nichts dazu geäußert. Ich habe es so stehen lassen und das hat mich, und dann sind wir gegangen, aber es hat mich irgendwie beschäftigt, wo Eugen auch, wir natürlich dann auch darüber gesprochen haben, okay, was da, ist da was dran? Ich sag so, nee, da ist nichts dran, ja, warum hast du nichts gesagt? Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Ich wusste aber, Mensch, ich habe nichts gesagt, also stimme ich dem zu, also wenn ich mich nicht äußere. Und das hat mich lange bewegt und das habe ich auch Gott immer wieder abgegeben und er hat eine Gelegenheit geschenkt, wo ich im Nachgang 2020 erst die Frau nochmal aufgesucht habe und wir wirklich ein gutes Gespräch noch miteinander hatten. Das war wirklich ein Geschenk für mich von Gott, dass er das wirklich so ermöglicht hat.
So krass, ist echt cool, dass du das gemacht hast. Das finde ich eins der mutigsten Dinge, die ich jemals gehört habe. Also, das ist echt, finde ich sehr beeindruckend. Wie habt ihr denn beieinander als Ehepaar dann das zerstörte Vertrauen wieder aufgebaut?
Also am Anfang war es, glaube ich, eher so, dass wir das an dem Vertrauen von Eugen gearbeitet haben. Ich vergleiche das immer so. Also diese Affäre, das war so ein krasser Bruch, ein Knochenbruch, der musste akut behandelt werden. Und das war halt auch so in unserem Fall. Also da war erstmal Eugen komplett erstmal dran und ich hatte auch immer so diese Gedanken im Kopf, erstmal ist Eugen dran, dann kommst du. Und ohne dass ich damals wusste, was das bedeutet. Genau, und wie wir es gemacht haben, ja, so Rechenschaft ablegen. Man hatte so unterschiedlichste Wege versucht, eine Kontrolle, so verschiedene Sachen. Aber das hat sich dann im Nachhinein gelegt und dann gesagt, hey, das bringt mir gar nichts, lass es lieber. Also es war wirklich ein Weg, ne? Halt viel, viel Kommunikation, wirklich offene Kommunikation, auch Dinge, die man nicht so gerne aussprechen möchte, ne? Das hat uns im Endeffekt immer näher zueinander gebracht, wenn wir es dann doch getan haben, wenn wir uns wirklich getraut haben, dieses nackig voreinander machen. Ne? Nicht körperlich, sondern wirklich das Innerste sich nackig machen. Und bei mir persönlich, da muss ich sagen, dass ich dann auch auf dem Weg bin. dass Gott mir das letztes Jahr erst markiert hat und wo ich dann halt mich damit auseinandergesetzt habe, dass wir da reingegangen sind, weil es bei mir sind es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche kleine Wunden,
ja,
wo das Vertrauen gebrochen ist und das bedarf einer ganz anderen Vorgehensweise. Mhm. Und da bin ich tatsächlich noch unterwegs. Ich wäre gerne fertig, mhm. weil ich es auch satt bin, dass wenn ich dann irgendwie komische Fragen noch in mir habe oder dieses Misstrauen, das einfach immer wieder noch hervorsticht und immer wieder damit noch zu Gott gehe und ja, ihm bitte mir dazu helfen, weil und auch Dinge aufzuzeigen, wo es noch Bedarf hat, wo ich noch Vertrauen schenken darf. Mhm. Es ist ein Kampf, es ist Arbeit, es ist eine Entscheidung. Mhm. Immer wieder eine Entscheidung, die man treffen darf. Mal mhm. klappt es mal nicht so gut.
Ja.
Ja.
Und wie hast du dann Gott jetzt in dem Ganzen erlebt? Wie hat er sich von diesem ja, Richter, wie du es am Anfang gesagt hast, in was hat er sich jetzt verwandelt?
Zu einem liebenden Vater, zu meinem Freund, zu meinem besten Freund, zu meinem Begleiter, zu meinem, ja, der sagt mir, wo mein Leben lang geht. Also er ist mein Lebenssinn. Ich bin jetzt auch mittlerweile, ich kann sagen, dass ich eine Abhängigkeit habe und ich habe die Abhängigkeit zu Gott, weil ich habe keine Ahnung ohne ihn. Wenn ich ihn mal wirklich aus meinem Leben oder so mal versuche, mal so rauszutun, das tue ich nicht, aber wenn ich das mal so gedanklich mal so in mir so diese Gedanken habe, dann weiß ich einfach, ich habe nichts und ich habe einfach gar nichts. Also ich bin auch nichts. Wenn er weg ist, ist nichts. Hm. Ja, er ist mein Alles. Ne?
Und das fühlt sich aber für dich gut an.
Mega, also mega auf jeden Fall. Es ist auch mega spannend, ne? Also
ja.
Er ist ja überhaupt gar nicht langweilig. Also das,
nee, gar nicht.
Was ich so immer gedacht habe, so dieses mit ihm wirklich so Beziehungen zu bauen und mit ihm im Alltag unterwegs zu sein, ne? Da merkst du, mein Herz, es blüht total auf, mhm. Weil es einfach so spannend ist, was ich mit ihm schon alles erlebt habe, wenn diese lebendige Beziehung und wie er spricht, bei mir ist das wirklich mal durch die Bibel auch, aha. ganz oft durch die Worte, das ist einfach, wenn ich dann den Mut habe, auch noch das zu tun, was er sagt, ne, dann erlebe ich Dinge, die, ja, die mich letztendlich auch hingeführt haben, zu der Frau zu fahren und mit ihr nochmal zu reden. Das war mhm. jetzt nicht einfach, weil ich so super mutig war oder, mhm. oder weil ich es mir so toll ausgedacht habe, dass ich das mal machen könnte, sondern es war wirklich, es lag mir auf dem Herzen, aber ich habe es mit Gott bewegt und er hat es halt geführt und das ja, war eine wunderbare Reise mit ihm.
Mhm. Ja. Mhm. Sehr schön. Und wo würdest du denn sagen, du hast jetzt schon, vorher schon ein bisschen angetönt, ist noch nicht fertig, aber wo befindet ihr euch jetzt? In was für einem Stadion von eurer Beziehung, auch ihr als Familie? Was siehst du da gerade?
Das hat uns so eine Tiefe geschafft, auf der wir uns immer wieder bewegen, die nicht mehr wegdenkbar ist. Also nichts, was wir vorher hatten, ist vergleichbar durch das, was man geht. Also es ist nicht immer leicht. Momentan befinden wir uns als Ehepaar in einer krassen Spannung, sage ich mal. Das ist die, dass wir so unterschiedlich gerade gestellt sind. Ich bin so im Wüstenland in einer Heilungsphase, im Jesus ist mir genug sein. Mhm. Und er ist halt so gerade außen im Dienst, in Aktivitäten, im Leben. Und diese Spannung, die ist einfach so enorm auseinander. Ne? Mhm. Ich habe auch die Sehnsucht, dahin zu kommen, wo er ist. Mhm. Er darf meine Spannung aushalten, dass ich es halt noch nicht bin. Und die Spannung, die ich ja selbst in meinem, du nennst es ja so schön, Zwischenland erlebe. Mhm. Und ich einfach immer mit dem Blick, mit dieser Sehnsucht, das, was er schon gehen kann und machen kann und ich halt mhm. noch nicht. Und das führt oft zu Reibung. Und ja, wo ich mich einfach eigentlich mitfreuen will, schaffe ich es einfach nicht. Und mhm. das ist so die größte Spannung, die wir gerade als Ehepaar erleben und uns einfach nach gemeinsamen Nenner sehnen.
Ja, und als Familie?
Als Familie hat uns das ja natürlich auch zusammengeschweißt von Anfang an, weil die Kinder einfach auch gesagt haben, hey, das schaffen wir zusammen. Das kam ja echt von meiner Tochter, die damals 15 war.
So krass.
Wo wir es denen gesagt haben, wo die einfach gesagt haben, hey, und da gehen wir zusammen durch. Und mhm. das zieht sich bis heute durch. Also jeder hat ja so seins und dass man da gemeinsam durchgeht, was der eine da gerade für Kämpfe hat und das zu erleben, ist wirklich ein Gnadengeschenk mhm. von Gott, was wir wirklich schätzen.
Mhm. Auch dadurch, dass ihr das mit den Kindern so offen gelebt habt, dass ihr ein Stück weit auch aus diesem wir sind alle perfekt und wir müssen so ein Bild aufrechterhalten, aus dem ausgebrochen seid, aus dem Kontext, wo ihr kommt und bei euren Kindern das jetzt anders laufen kann?
Ja, das hoffe ich auf jeden Fall, dass das bald ist, so, ne? Dass das halt den Kindern einfach auch aufzeigt, hat es ja auch schon, dass man über Probleme reden kann, dass man Probleme meistern kann gemeinsam und dass man denen, man muss ja nicht alles runterschlucken. Also dieses Runterschlucken, das habe ich ja jahrelang gemacht, also siehst ja, wohin es quasi führen kann. Nee, das hoffe ich sehr, dass die für sich das mitnehmen und da bete ich auch einfach, dass wenn sie mal vor Schwierigkeiten stehen, dass sie auch einfach dieses vor Augen haben, hey, es gibt Wege mit Gott, gibt es Wege mit Gott, gibt es Möglichkeiten, auch wenn wir die gerade überhaupt nicht sehen und uns danach nicht fühlen. Mhm. Also das erleben die ja für sich in deren eigenen Leben ja auch, wie Gott da führt oder wenn sie damit hineinnehmen, was geht oder was halt nicht geht. Mhm. Ja.
Was wünschst du dir jetzt so als nächsten Schritt?
Mein Kampf ist ja so, ich weiß, ich bin bei Gott angekommen, eigentlich ist er mir genug. Ja. Aber ich habe immer noch diese Sehnsucht, ich lebe ja trotzdem noch in dieser Welt. Also ich bin halt so in einer geistigen Welt unterwegs. Und da fühle ich mich super zu Hause, da will ich auch gar nicht weg. Aber ich lebe halt auf dieser Welt und da wünsche ich mir schon, irgendwo so noch meinen Platz zu finden, anzukommen, wo ich einfach dienen kann, wo ich das ausführen kann, wozu Gott mich gerade rüstet. Genau, da bin ich ja selber gespannt.
Ich habe jetzt gerade, ich lese gerade so viel Wechseljahre-Bücher, habe ich gerade eins gelesen, da hat sie gesagt, dass es eine Lebenslüge ist, dass man denkt, dann und dann ist man angekommen. Man muss sich sagen, man wird immer unterwegs sein und ich war so, ich will aber angekommen sein.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich mein stärkstes Lernfeld. Ich denke, dass ich dann angekommen bin, weil ich dann etwas in der Hand habe, weil ich mich damit ja auch lange gefüllt habe mit Dingen von außen, die mir etwas gegeben haben. Sei es Freunde, sei es Gemeinde, sei es ein Dienst, sei es ein Job, was auch immer, ne? Ja. Und das habe ich halt gerade gar nichts. Ich habe einfach nichts. Wir sind weggezogen, ich habe ja noch keine Freunde. Die Gemeinde, ich habe einfach gemerkt, die Gemeinde, wir haben eine Gemeinde, aber es füllt mich nicht. Es gibt mir nichts. Ich habe keinen Dienst. Gott gibt mir keinen Dienst. Es ist gerade einfach nichts dran. Und ich weiß, selbst wenn ich auch so meine Familie jetzt vermisse, dass ich das Alte auch gar nicht wieder haben kann, ich weiß, das gibt es mir nicht mehr. Ich weiß, diese Sehnsucht, die in mir ist, ist Jesus. Und ich habe erst noch vor 2 Tagen so eine starke nach Jesus, Sehnsucht nach Jesus gehabt, wo ich gemerkt habe, das ist es. Mhm. Wie es im Alltag dann wirklich aussieht und was das dann bewirken wird oder wie man es auslebt, das weiß ich nicht so genau. Ja.
Ja,
das Aushalten. Angekommen sind wir, wenn wir bei ihm sind. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Also wir werden sicher immer wieder Momente haben, wo wir mehr das Gefühl haben als an anderen, dass, oh, jetzt, okay, jetzt ist es, das ist jetzt mal mein Platz. Aber es wird halt immer nicht was für immer sein. Also diese Sehnsucht, die mich antreibt, wird wahrscheinlich wirklich erst im Himmel so ganz erfüllt sein. Ja? Weil ich immer diese, ich habe schon so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Sehnsucht nach diesem ganz Perfekten und ganz alles stimmt und alles ist so im Flow und alles läuft aus dem Ärmel geschüttelt und so.
Ja, ja.
Das ist ja, also was ja total der bescheuerte Wunsch, wenn man sich es mal im Kopf überlegt. Ja.
Ja, unrealistisch, ne?
Ja, genau.
Ja.
Eine Frage hätte ich noch, und zwar, wenn jetzt jemand zuhört, die in so einer Situation gerade sich befindet, dass sie sich vielleicht gerade irgendwie fremd verliebt hat oder dass sie schon was angefangen hat, was würdest du raten?
Bremse ziehen. Also auf jeden Fall die Bremse ziehen und austreten.
Wenn man es sich alleine schafft?
Wenn man eine Vertrauensperson hat, ne? Oder sich eine Person irgendwie im Umfeld überlegen, wem könnte ich mich anvertrauen und der Person sich anvertrauen, die einfach zur Seite ziehen, sagen, hey, ich schaff's nicht alleine, geh du mit mir da durch. Hilf, also zeig mir oder begleite mich dabei.
Okay. Ja, es ist ein riesiger Haufen an Gefühl eigentlich, was ihr da erlebt habt mit wirklich Verletzung, Enttäuschung, Betrug, Liebe, Lieblosigkeit, am Schluss Liebe. Ich habe es dich schon gefragt bei unserem Vorgespräch, wenn du zurück könntest, uns nicht erleben würdest, würdest du das machen oder würdest du es erleben wollen?
Das alte Leben möchte ich nicht wieder haben, das war tot.
Also von dem her bist du eigentlich eher, sagst du, es ist hart gewesen, aber es ist gut, dass es so gekommen ist.
Ja, total. Das hat uns auch zusammengeschweißt. Oder näher zueinander gebracht und überhaupt eine ganz andere Ebene geschaffen, einander zu begegnen, als in dieser oberflächlichen Single-Dasein, nebeneinander wohnen, so, ne? Also jeder hat ja so für sich irgendwie sein Ding gemacht.
Also vielen, vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit und für den Mut auch, das ja jetzt einfach so zu bringen und hören Menschen zu. Du weißt ja auch da nicht so ganz genau, wer hört es und was macht es mit der Person. Ich glaube einfach, deine Geschichte wird sicher, ja, die kommt nicht, also die bewegt was in den Zuhörerinnen und bin ich mir ganz sicher. Und ich danke dir einfach, dass du den Mut da hattest und das gemacht hast.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Genau. Die Folge von heute, also wenn ihr das Kapitel nachlesen wollt, kann ich es wirklich sehr empfehlen. Wir haben auch sehr viel darüber schon als Familie gesprochen, über einzelne Punkte aus dem Buch. Wir haben es als Freundinnen teilweise schon miteinander angeschaut, weil man kann natürlich ja auch sich betrogen fühlen in der Freundschaft mit der gleichgeschlechtlichen Person. Kann ja auch andersrum passieren, dass man selber als Frau mit dem Betrug vom Partner zurechtkommen muss. Es gibt so viele Sachen. Und ja, ich finde einfach, es ist mega wichtig, dass man sich wirklich damit dann auseinandersetzt, was passiert und was macht es und wie sind auch die einzelnen Abstufungen von Gefühlen, die da vorkommen. Also ich kann es wirklich empfehlen, immer wieder. Sage ich euch, das Atlas of the Heart, lest das Buch. Deine Tochter hat es dir auch noch übersetzt, hast du
Ja,
gesagt, gell?
ja,
Also
ja.
man kann sich auch hinsetzen, auch wenn die Brené sich weigert, das Buch zu übersetzen. Man kann sich auch hinsetzen und selber das übersetzen, wenn man möchte. Jetzt kommen noch die Favorite Quotes von dem Buch. Und zwar eins ist über Liebe. Wir kultivieren Liebe, wenn wir unserem verletzlichen und kraftvollen Selbst erlauben, zutiefst gesehen und gekannt zu sein und wenn wir die spirituelle Verbindung ehren, die sich in Vertrauen, Respekt, Freundlichkeit und Zuneigung äußert. Liebe ist nicht etwas, das wir geben oder bekommen, es ist etwas, das wir züchten und wachsen lassen, eine Verbindung, die kultiviert werden kann, aber nur, wenn wir den anderen lieben wie uns selbst. So spannend, oder, dass in so einem ganz säkularen Buch solche Aussage kommt, die biblisch sind. Natürlich ist die Brené auf jeden Fall christlich unterwegs, aber ich finde es trotzdem faszinierend. Scham, Schuldzuweisung, Respektlosigkeit und Betrug und das Zurückhalten von Zuneigung zerstören die Wurzeln, sodass Liebe nicht wachsen kann. Liebe kann diese Verletzung nur überleben, wenn sie adressiert und geheilt werden. Furcht vor radikalen Änderungen führt viele Bürger unserer Nation dazu, ihre Gefühle und Gedanken zu verraten. Da geht es um Lieblosigkeit. Ganz spannender Ansatz. Heartbreak. Heartbreak ist das, was passiert, wenn Liebe verloren ist. Enttäuschung wird nicht zu Heartbreak, auch nicht Versagen. Heartbreak kommt davon, dass Liebe verloren ist oder man das Gefühl hat, Liebe verloren zu haben. Mein Herz kann nur von jemandem gebrochen werden, nicht von etwas. Heartbreak kann davon herrühren, dass jemand, den du liebst, dich zurückweist. Diese Zurückweisung ist noch schmerzhafter, wenn man dachte, die andere Person liebt einen. Unerwiderte Liebe kann auch heartbreaking sein. Vertrauen. Sich zu entscheiden, etwas, das man liebt und schätzt, verletzlich zu machen und einer anderen Person auszuliefern. Wenn jemand sagt, ich vertraue dir nicht, fühlt sich das an wie ein Angriff auf unseren Charakter. Was bildet Vertrauen? Grenzen, Verlässlichkeit, Verschwiegenheit, Integrität, kein Verurteilen und Großzügigkeit. Selbstvertrauen? Selbstvertrauen ist normalerweise das erste Opfer von Fehlern und Versagen. Wir hören auf, uns selbst zu vertrauen, wenn wir andere verletzt haben, verletzt wurden, uns schämen oder uns in Frage stellen und unseren Wert hinterfragen. Betrug. Um Betrug zu fühlen, muss man erst Vertrauen gehabt haben, sagt die Susan Collins, Autorin von The Hunger Games. Tribute von Panem heißt es, glaube ich, bei uns, ja. Verletzung. Ich bin mir nicht sicher, ob es einen mutigeren Satz in der Sprache gibt als den, meine Gefühle sind verletzt. einfach verletzlich und ehrlich, aber wir sagen das viel zu selten. Wir sind angepisst oder wir verletzen zurück oder wir verinnerlichen den Schmerz, bis wir denken, wir hätten ihn verdient. Oder wir denken, dass mit uns was nicht stimmt, aber wir sagen zu selten, das hat meine Gefühle verletzt. Und bis dahin einfach vielen Dank fürs Zuhören. Danke einfach, dass ihr immer wieder euch diesen Geschichten von den Frauen aussetzt und euch prägen lasst und euch reindenkt und mitfühlt. Und wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen habt, freuen wir uns natürlich auch. Dürft ihr gerne schreiben, frautentisch@gmail.com oder ihr könnt euch bei Instagram bei mir melden, @frautentisch oder per Homepage frautentisch.com. Genau. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.